96. Minute.
Hello, hello, hello. Sieger des vergangenen Samstages. Wir haben gewonnen, 2:1 zu Hause gegen Düsseldorf. Und das sollte nicht die einzige Freude sein, die uns am Wochenende gegeben war, sondern wir sitzen hier heute am Sonntag mit einem Kumpel und Freund, der unser Gespann hier erweitert, und zwar Gianni.
Moin, moin ihr zwei, moin nach draußen alle Hörerinnen und Hörer. Ja, als Hörer und Fan seit Folge 0, tatsächlich ja, freue ich mich natürlich heute besonders, mal reinzuschnuppern.
Stark, wir freuen uns auch sehr. Und wir versprechen dir, dich hier ganz entspannt durch die Folge zu geleiten. Und ja, wie geht's euch mit dem gestrigen Sieg? Henne, du bist heute Morgen, als ich dich das erste Mal gesehen habe, deine Stimme war etwas angeschlagen. Du warst noch länger unterwegs?
Ja, ich habe gestern doppelt Gas gegeben, erst Stadion und dann Konzert. Stark. Dementsprechend ist meine Stimme angeschlagen.
Du hörst dich gut an, du hörst dich an wie ein Werbesprecher.
Ja, sehr gut. Ja, ich bin glücklich, aber noch nicht zu 100% erleichtert, sagen wir es so. Ich bin immer noch etwas angespannt, aber erstmal glücklich, ob des Sieges.
Gianni?
Da schließe ich mich an. Das erleichtert trifft es ganz gut. Gemischte Gefühle nach dem Spiel, so richtig freuen konnte man sich irgendwie nicht, obwohl man dann doch sehr erleichtert war nach dem Spiel, aber so richtig abgeholt hat es mich irgendwie nicht.
Nee. Ich habe bei der letzten Folge gesagt, ey, was wir jetzt bräuchten, ist ein eindeutiger Kantersieg. Und ich hatte gestern eigentlich zu Zeiten, also immer wieder das Gefühl, es ist heute soweit, weil wir haben ja das Spiel schon irgendwie dominiert. Aber es sollte mal wieder an etwas scheitern, über das wir schon ganz oft gesprochen haben. Ja, etwas schade, aber wir können ja mal gemeinsam reinschauen und Henne fasst mal das gestrige Spiel zusammen.
Erstmal wirklich geil, dass du das gerade sagst, weil ich habe gestern echt das ganze Spiel immer wieder über deine alte liebe History von der letzten Woche nachgedacht.
Ach
über dieses 6-1 und was du ja auch aus gutem Grunde ausgewählt hast. Und es gab gestern, fand ich, immer wieder Situationen, wo man dachte, ey, eigentlich wäre das jetzt so ein Spiel, wo man sich in so einen Rausch spielen könnte.
Ja, es haben auch gestern immer wieder Leute um uns herum gesagt, hier muss es 4-5-1 stehen. Und da hast du recht.
Ja. Starten wir doch wie immer mal mit der Startelf. Da gab es drei Veränderungen. Nawrocki kam zurück für Allgeier in die Startelf. Vorne links hat Bundu angefangen für Weishaupt auf links. Und unser mittlerweile 11-Tore-Mann Chellmann kam für Pichler in die Startelf zurück. Als ich die Startelf gesehen habe, habe ich Fabian gesagt, boah krass, kein Neuer, alle auf der Bank. Mhm. Wie ging es euch, wie war euer erster Eindruck, als ihr die Startelf gesehen habt?
Also mich hat Bundu überrascht.
Ja, extrem.
Ich weiß gar nicht, wann ist er ins Training eingestiegen?
Er ist direkt, also ins Trainings eingestiegen ist er schon wieder direkt nach dem Trainingslager.
Ah, okay. Hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Aber immer so belastungsbedingt und so hatte ich schon gelesen.
Also nicht voll.
Ja.
Okay. Also
die Trainingsspiele hat er nicht gemacht.
Korrekt.
Ja, was Tietz halt will, das hat er in der Pressekonferenz gestern auch nochmal gesagt, ist, dass er halt die Außen sollen abkippen und dann mit ihrem richtigen Fuß flanken können. Mhm. Ne? Und Bundu sollte sozusagen nach innen abkippen und mit rechts flanken, was er halt nicht gemacht hat.
Also abgekippt ist er, aber leistungstechnisch.
Genau.
Mehr nicht.
Ja. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Also ich hatte kurz sowas wie, also ich war hin und her gerissen, weil einerseits habe ich mir so gedacht, ey, du holst jetzt neue Spieler, ne? Holst einen Zart, holst einen Weishaupt. Weißhaupt auch schon mit im Trainingslager gewesen, um die dann auf die Bank zu setzen.
Ja.
Und ein Bundu, der jetzt irgendwie die ganze Zeit noch verletzt war, dann direkt wieder einen Startelfplatz zu geben. Also ne, einerseits dieses, hatten wir ja letzte Woche, Vertragsspieler haben Vortritt, ist gut. Mhm. Auf der anderen Seite, ey, dann hol doch die Spieler nicht.
Also. Ja, tatsächlich ja. Also gerade auch mit Blick auf Weishaupt, da wieder die Frage, kommt der überhaupt so zum Zug, wie man sich das nach der Verpflichtung vorgestellt hat. Dann kam Saad noch dazu. Und gerade jetzt bei der Aufstellung stellt man sich natürlich die Frage, okay, war es das eigentlich schon? Wann soll er zum Zug kommen, wenn nicht dann? Ja. Wenn dann schon Bundu startet?
Ja.
Ja.
Und wenn wir über die Option des rechten Flügels sprechen, Also Yokota, der hat sich da ja gestern festgespielt, erstmal, ne, vorübergehend. Ich, weißt du noch, dass wir da mal drüber gesprochen hatten, dass ich das Gefühl habe, dass Titz unter der Woche sehr viele Entscheidungen trifft, vielleicht deutlich mehr als andere Trainer aufgrund von Trainingsleistung.
Ja.
Und deswegen ging es mir so, also das war dann meine Frage, dass ich dann überlegt habe, okay, vielleicht hat Bundu jetzt diese Woche so, so gut mittrainiert und vielleicht haben sie auch im Training dieses System trainiert und da hat er einfach geglänzt.
Das ja, war der tatsächlich Grund war. Mit die einzige Frage, die in der Pressekonferenz gestellt wurde, warum Bundu gespielt hat und da hat er gesagt, er hat überragend trainiert.
Ah, siehst du, okay. Guck mal, ich habe sie nicht geguckt, aber...
Ja, dann von der Startelf gehen wir jetzt so langsam mal auf unsere Plätze und wie wart ihr eigentlich angezogen? Mir war arschkalt, meine Füße waren stinksauer auf mich, ich habe natürlich keine Winterschuhe angehabt, mir war so arschkalt.
Sneakersocken und Turnschuhe.
Also ich war gewappnet, ich habe mich auf jeden Fall wie eine Zwiebel eingekleidet.
Ja, war ich auch.
Plus Profi. Winterschuhe, die allerdings nichts gebracht haben. Also irgendwann ab der zweiten Halbzeit war auch da die Kälte drin. Aber ja, ich glaube, das ein oder andere Bier hat auf jeden Fall dafür gesorgt, ja, dass einem so ein bisschen warm ums Herz wurde. Hat auch gut getan bei dem Spiel, das hat man gebraucht.
Dementsprechend sah es auf den Rängen aus, ne? Also Negativrekord in dieser Saison.
Wie viele Zuschauer waren da?
35.000.
Inklusive Gästefans.
Mhm. Ja. Ich hatte den Eindruck, das war auch noch ein bisschen geschönt. Also Fabian und ich spielen immer Tippspiel und ich habe so knapp über 30 getippt. Also
35 waren es nicht.
Also vielleicht ist es so, dass 96 sagt, also wir runden immer auf die vollen 5.000 auf und es waren beispielsweise 32.501. Ja, komm.
3.000 haben sich im Fanshop aufgewärmt, weil die habe ich nicht gesehen, ey. Ja, natürlich einerseits wegen des Wetters, aber andererseits habe ich in letzter Zeit auch so von den Freunden von der Westtribüne auch viel wieder in den sozialen Medien den Satz gelesen, die spielen doch wieder das Stadion leer.
Ne? Ja. Bullshit.
Das Zweite, was mir dann aufgefallen ist von meinem Platz aus, waren die hässlichen Trikots von,
Alter,
beziehungsweise die hässlichen Hosen in erster Linie von Düsseldorf.
Es sah so ein bisschen aus, als würden da 11 Torwärter auf den Platz kommen.
Ja.
Ne?
Ja. Oder Schiris. Also ein schönes Neon-Orange. Da würde ich mir als Fan auch, würde ich mich so drüber aufregen.
Ja.
Ist doch klar, oder? Neon-Orange, Düsseldorf.
Von dieser schwarz-roten Kurve. Ja. Schön Neon-Orange.
Ganz übel. Ja, und dann ging das Spiel los und da wurden wir tatsächlich schnell aufgewärmt, weil wir in der vierten Minute schon relativ unüblich eigentlich für uns in Führung gegangen sind. Yokota hatte über rechts ziemlich viel Zeit, mal zurückgedribbelt, wieder hin, wieder zurückgedribbelt und dann mit einem sehr geilen Doppelpass mit Udenne dringt er in den Strafraum ein, mega gut verzögert, einmal nochmal kurz einen Verteidiger abgewartet und ihn dann super reingelegt. Geile Hütte und da war das erste Mal dieser Moment, wo ich dachte, Hannes, Düsseldorf zu Hause, das liegt uns und heute kommt ein richtiger Befreiungsschlag.
Ja.
Ja, dann ging's weiter in der 15. Minute. Ihr wisst, warum ich das erwähne, hat Iguli, der lange, baumlange Innenverteidiger von Düsseldorf, seine erste gelbe Karte in diesem Spiel bekommen. Kellmann unfassbar geil zum Ball gegangen, richtig gute erste Bewegung und dann blieb Iguli nichts anderes übrig, als ihn auf seiner rechten Seite zu legen. Ne, da wäre Kellmann auch durch gewesen, war nicht letzter Mann, von daher war die gelbe Karte in Ordnung. Aber diese Szene hat für mich auch unterstrichen das, was ich in der ersten Halbzeit von Kellmann gesehen habe. Der war so unfassbar aktiv. Der ist in jeden Zweikampf gegangen. Alle sind wieder an ihm abgeprallt. Der hat Kopfballduelle gewonnen. Der hat die Bälle runtergeholt. Also wirklich der Stammspieler gerade.
Absolut.
Muss man einfach so sagen.
Bockstark, ne? Definitiv, ja.
Unfassbaren Impact mitgebracht. In der 19. Minute hatten wir dann ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, ob ihr es euch nochmal angeguckt habt. Da kam diese Szene, wo unser alter Freund oder auch nicht Freund, wie man es nimmt, Florent Muslia in den Strafraum eingedrungen ist und Gita mit so einer Halbgrätsche, halb irgendwie, was weiß ich, was er da versuchen wollte, den Ball aus dem Strafraum schießen wollte. Und Muslia geht zu Boden und dann war ganz kurz wieder ittrig nervös und guckte schon so Richtung VAR-Bildschirm und ich hab's mir nochmal angeguckt heute mehrfach. Ich bin der Meinung, wir haben da Glück gehabt.
Ich hab's nicht gesehen. Hast du es noch gesehen?
Nein, ich auch nicht.
Aber da oben sah es echt schon so aus. Oh nein, ey. Weil er so getreten hat.
Also Ich finde, das ist wieder nichts für ein VAR, weil es kein Must-Have-Elfmeter ist. Also es ist
keine klare Fehlentscheidung. Ist,
ne, deswegen, alles in Ordnung.
Aber wenn er ihn gibt.
Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn er ihn gibt, weil er, Gita versucht ihm halt den Ball wegzuspitzeln und trifft zuerst ihn und dann den Ball. Mhm. Ne? Auch er trifft ihn nicht viel, aber okay, er trifft ihn zumindest. Muslia geht zu Boden. Haben wir Glück gehabt. Ne? Und das ist wieder so ein bisschen, das wäre wieder so classy gewesen. Ne? Kommst so gut ins Spiel rein und dann machst du so einen individuellen Fehler wieder. Ist aber nochmal gut gegangen. Vielmehr würde ich aus der ersten Halbzeit gar nicht so an Szenen nennen wollen. Die war relativ ereignisarm. Ich hatte das Gefühl, der Platz war kacke. Der war echt stumpf durch diese Kälte. Ne?
Hat mich irgendwie an Lautern erinnert, muss ich sagen. Ja, in den ersten 10 Minuten. Der ein oder andere direkt wieder weggerutscht, dachte ich mir, Alter, geht das jetzt schon wieder los? Mhm.
Ja, wirkte auf jeden Fall sehr stumpf. Ich fand beide Defensiven recht stabil. Ich bin immer der Meinung, wenn Nawrocki da spielt, das ist alles etwas stabiler, sicherer.
Korrekt,
ne? Es wird weniger spekuliert, es wird viel sicherer verteidigt. Das aber auf beiden Seiten und die Offensiven waren halt relativ unsauber, viele Platz- und Stockfehler dabei gewesen. Über drei Spieler möchte ich mit euch sprechen. Der erste ist Bundu.
Ja, ich würde sagen, Totalausfall gestern, ne?
Komplett. Also würde ich mich anschließen. Es hat mich auch tierisch aufgeregt. Ja. Ich glaube, ab Minute 5 ging der mir echt tierisch auf den. Hätte ihn vielleicht sogar, oder hätte mir gewünscht, dass da vielleicht sogar eine Reißleine gezogen wird.
Habe ich auch überlegt.
Bei der 30. Hätte mich nicht gewundert,
ja,
weil bei dem hat wirklich gar nichts funktioniert. Ne?
Und dazu muss man noch sagen, jetzt hat komplett die Reflexion gefehlt. Ne? Ja. Der ist ja nicht aufgestanden und hat dann gesagt, scheiß drauf, jetzt acker ich wenigstens. Sondern der hat sich dann so ein bisschen dem so hingegeben, stehen geblieben und sehr lethargisch langsam aufgestanden.
Da kam gar nichts.
Nichts, ne? Nee.
Also ihr wisst ja, wir sind Bundu-Fans eigentlich ursprünglich und wir wollen ja auch keine Spieler irgendwie an den Pranger stellen, aber wo es bei mir halt aufhört, ist so bei der Körpersprache, die er gezeigt hat, ne, wie du sagst, so, wenn man irgendwie lange gefehlt hat und gerade nicht so ein gutes Spiel hat, dann versucht man sich reinzukämpfen und wo mir dann die Hutschnur geplatzt ist, ich weiß nicht, vielleicht war es in der 30. hat er irgendwann einen Hackentrick probiert und der Ball war weg. Ja, also und das ist bei mir dann immer so der Moment, ey, wenn man schon so kacke im Spiel ist, sich dann mit einem Hackentrick versuchen reinzuholen, das ist einfach scheiße. Ja,
tatsächlich, der Blick geht auch ab und zu Richtung Trainerbank und unser Coach, der war auf jeden Fall bei der einen oder anderen Aktion von ihm, war der mehr als geladen, rumgesprungen, Flaschen rumgeschmissen, also da hast du schon gemerkt, okay, ich denke mal, spätestens ab der 45. sind wir da Saat.
Das war für alle klar.
Dann ja auch, ja.
Ja, und dann auf der anderen Seite, ihr habt beide schon ein bisschen was zu ihm gesagt. Auf der anderen Seite Yokota, ein unfassbarer Wirbelwind.
Spiel der Saison gemacht.
Ich wollte gerade sagen, gab es schon mal ein besseres Spiel von ihm?
Nee, gar keinen Fall. Und habt ihr diesen Ronaldinho-Moment noch von ihm im Kopf?
Ja. Aber kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen.
Durch zwei durch und halt den Ball abgeschirmt und war dann komplett frei. Lange nicht gesehen, so einen geilen Move. Ist schon ein geiler kleiner Zocker, muss man sagen.
Ja.
Der dritte Spieler, über den ich gerne sprechen würde, und da bin ich auf eure Sichtweise gespannt, ist Aseko.
Ich hatte es, glaube ich, gestern auch zu dir einmal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass so in diesem Spiel, was sehr aktiv war, ein bisschen der Impact fehlt von ihm.
Ja, war auf jeden Fall nicht sein bestes Spiel, aber ein, zwei Aktionen von mir sind auf jeden Fall noch im Kopf. Also er hatte dann gerade auch, wo er den Elfer rausgeholt hat, hat er schön die Beine reingestellt, hat er gut rausgeholt. Aber ja, also sein bestes Spiel war es definitiv nicht.
Also ich gebe dir recht, ne, über die zweite Halbzeit reden wir dann gleich nochmal, aber in der ersten Halbzeit fanden Fabian und ich ihn wieder sehr blass und eben diese Position ist so wichtig eigentlich für unser Spiel und ich habe da immer so das Gefühl, sowohl offensiv als auch defensiv, es geht so viel an ihm vorbei, er hat dann nicht den richtigen Zugriff auf das Spiel. Fand ich doch wieder ziemlich auffällig, dass er da etwas gefehlt hat und dann noch eben Bundu links war dann in der Offensive etwas wenig. Spannend war, und das ist das Letzte zur ersten Halbzeit, wir hatten nur 44% Ballbesitz.
Fühlte sich mehr an.
Ja, also ganz untypisch für uns, aber nach dem Tor haben wir, ich würde nicht sagen aufgehört zu spielen, aber wir haben uns schon so ein bisschen tiefer reingestellt und Düsseldorf ein bisschen machen lassen. Aber Düsseldorf unfassbar schwach.
Ja,
auch.
Also vor allem zur ersten Halbzeit noch. Erinnert ihr euch gestern an die Situation, wo Tomjak auf einmal alleine durch war? Ja. Ja. Und er dachte so, scheiße, was mache ich hier? Scheiße, ich bog den Ball weg.
Ja.
Er war so, komm, also, wo bin ich denn hier gelandet? Ja.
Gab es mehrere Szenen, auch in der zweiten Halbzeit dann.
Ganz
noch.
Aufgeregt, ach scheiße, ich bog den Ball einfach weg.
Da kam der Ball von Kellmann, glaube ich, zurück auf ihn und hat er diesen Freiraum gehabt und wusste nicht so wirklich, was er mit der Situation anstellen soll.
Ja. Es gab gestern während des Spiels, gehe ich ja auch immer gerne drauf ein, weil ich es gestern auch wieder einfach wichtig fand, so ein, zwei Ansagen von unserem Kapo, ne? Also Stimmung war mau, ne? Vor allen Dingen von den, sage ich mal, eher sitzenden Fans rund um den Hauptblock drumherum. War natürlich kalt, ne? Meisten Menschen haben Handschuhe an, das merkt man dann auch irgendwie schon, ne? Es wird nicht so laut geklatscht. Und aber trotzdem war es natürlich eine wirklich wichtige Situation gestern, ne? Also wir haben das immer auch irgendwie bei Insta versucht zu schreiben, alle zusammen jetzt den Bock umstoßen, ne? Weil es einfach wichtig ist, in dieser Situation dann nicht den Kopf hängen zu lassen. Und da war gestern wieder so ein bisschen.
Ja, also richtungsweisendes Spiel auf jeden Fall. Gerade mit der Niederlage in Lautern. Gewinnst du das? Haben wir ja zum Glück getan. Bleibst du oben dran? Hätten wir was verloren, dann würden wir wahrscheinlich ganz anders hier sitzen.
Ja, aber habe ich mich selbst wieder gut ertappt gefühlt, ne? Weil eben man geht mit diesem Gefühl ins Stadion, okay, nicht so hohe Erwartungen haben, boah, ich weiß gar nicht, was das hier heute werden soll und so. Und dann neigt man oft dazu, Gesänge dann nicht mal so voll mit durchzuziehen, weil man irgendwie auch ein bisschen angespannt und konzentriert ist aufs Spiel. Ne? Und dann fand ich es eben wichtig, dass da gestern wieder mehrfach die Hinweise kamen, ey, die brauchen uns.
Ja.
Ne? Und so ging es dann auch los, ey. Wir sind wie in der ersten Halbzeit gestartet wie die Feuerwehr. Und in der 47. Minute kam der für Bundu eingewechselte Babassat über links, hat dann eben abgeklappt, hat mit rechts geflankt, invers, so wie Tietz sich das wünscht.
Ja.
Eine richtig feine Flanke auf Kellmann, der seine elfte Bude über die Linie drückt.
Ja, hat er wirklich, wirklich stark vorgelegt. Die Flanke kam echt butterweich auf Kellmanns Fuß. Hab mir die Frage gestellt, ob der Torwart nicht hätte den Ball kriegen können, weil das wirkte schon alles sehr eng beieinander da, wo Kellmann den reingeschoben hat.
Ja.
Aber gut, klasse gemacht, auch von Kellmann, er steht natürlich wieder goldrichtig.
Ja. In der Wiederholung sieht man, dass Carsten Meyer überlegt, rauszugehen. Und er hätte auch rausgehen können, er hätte den auch rausfausten können, wenn er. Und dann hat er so einen Schritt gemacht und dann, deswegen hat er ihn nicht gehalten.
By the way, Ebnu Talib immer noch Torschützenlistenanführer.
Noch.
Das ist krass.
Also 12, er und Littberg jeweils mit 12 und dann unser Schellmann dahinter mit 11.
Ja, und das ist dann echt leider wieder typisch für uns, ne? Dann habe ich eben wieder gedacht, boah, jetzt spielen sie sich in den Rausch und zwei Minuten später klingelt es dann auf der anderen Seite. Freistoß von Muslia natürlich, wer sonst? Auf Eguli, der übrigens 2,04 Meter ist.
Echt?
Also das ist halt auch barbarisch zu verteidigen. Ne? Ja, also wenn der da anläuft, ey.
Wir haben ja einen relativ kleinen Kader. Ich dachte schon, als STT auf dem Platz stand, der ist aber groß gewachsen.
Ja, aber 2,04 Meter ist
sportlich.
Ist Wahnsinn. Dementsprechend fehlt ihm hinten auch die Dynamik. Kommen wir später drauf. Aber hier in der Szene köpft er ihn eben rein. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ist kein Geheimnis, dass wir eine Schwäche haben, wenn Flanken in unsere stehende Abwehr kommen. Aber ich meine, wenn da so ein riesiger Verteidiger hochgeht, ist halt schwer zu verteidigen. Ne? Habt ihr da irgendwelche Vorwürfe zu machen?
Nee, ich muss gestehen, die Situation war mir gar nicht so bewusst. Hab tatsächlich ein, zwei Videos gesehen, wo man dann nochmal so ein bisschen Einblick bekommen hat auf die Situation. Aber hier, gut, hätte man es besser verteidigen können? Ja, wahrscheinlich schon, aber wenn dann so ein 2,04 Meter Typ auf einen zuläuft, ist das, glaube ich, auch nicht ganz einfach zu verteidigen.
Nee.
Also einen Vorwurf machen könnte ich jetzt keinem.
Nee.
Ist aber was, woran wir weiter arbeiten müssen, ne? Also wir kriegen einfach zu viele Tore über Flanken.
Ja.
In der 57. Minute kam dann wieder eine unglaublich geile Yokota-Szene. Der kriegt den Ball am eigenen 16er, läuft über den ganzen Platz, guckt sich echt wie so ein Playmobil-Männchen, geht die ganze Zeit der Kopf hin und her und sprintet aber den Leuten weg, guckt.
Ich wusste gar nicht, dass er so schnell ist.
Ja, dann kommt Aseko rechts und so ein geiles Timing auch von Yokota. Ja. Also ganz oft fehlt unseren Spielern ja so das Timing im letzten Pass und dieser Pass war so perfekt. Ja. Und Aseko startet halt gut rein und der eben angesprochene 2,04 Mann Eguli kommt halt relativ stümperhaft von hinten und legt ihn ganz klarer Elfmeter. Und was natürlich Bombe war, dass er auch noch gelb vorverwarnt war. Ne? Ja. Das heißt, dass er mit gelb-rot runtergegangen ist. In der Szene wurde nochmal geguckt, ob es vielleicht auch rot war, wegen Notbremse. Ne? Wenn es vor dem 16er gewesen war, wäre es rot gewesen. Ist uns ja eh egal, gelb-rot oder rot ist fürs Spiel, für unser Spiel egal. Ja, und dann kommt der Elfmeter, zu dem ich nichts sage, da seid ihr jetzt dran.
Ja, also ganz kurz, also ab dem Moment, wo er gelegt wurde und es rot gab, dachte ich direkt, okay, das war's. Also das Spiel gehört uns, wenn wir das wirklich noch aus der Hand geben sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann verstehe ich gar nichts mehr. Das war dann doch so der Moment, der mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben hat. Ja, dann kam der Elfmeter und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also als sich Tomjak den Ball geschnappt hat, dann dachte ich mir direkt, warum er? Ich glaube aber.
Wen hättest du gedacht?
Also Kellmann wäre natürlich die Option gewesen, er hat natürlich auch verschossen. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht ein Enzo, dass er sich als Capitano mal den Ball schnappt und die Verantwortung annimmt. Er kam aber auch nicht irgendwie in die Richtung von Tomjak und hat irgendwie gesagt, ey, ich mach's. Gut, und Tomjak, der hat halt natürlich ein sehr großes Selbstvertrauen, der Junge, ne? Und dass er sich dann den Ball nimmt und da kein Veto von irgendwem kommt, wundert mich jetzt nicht. Naja, gut, okay, wie er ihn geschossen hat. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen.
Doch, doch. Wir wollen jetzt hier mal. Ich will da jetzt mal was hören von euch.
Also bei dem Platz, die Ecke zu nehmen, die über sein Standbein läuft, war, glaube ich, nicht ganz so vorteilhaft, wenn ich es mal nett umschreiben darf.
Ja, also ich schließe mich an.
Hannes, kannst du mal Tacheles sprechen jetzt bitte?
Also was mich, da hatten wir schon drüber gesprochen, er hat ja vorher dann wieder seinen Hopser gemacht ja. Und seine Kane-Moves, ne, und um den Torwart zu. Und dann musst du zumindest mal das Tor treffen. Weil wenn du dann so stümperhaft, wie du es gesagt hast, ey, einfach neben das Tor schießt.
Vor allem auch mit welchem Druck bitte?
Ja, ja.
Erstmal diese Stümperhafte und dann halt auch.
Oh. Vor der Heimkurve, da musst du einfach ein bisschen.
Bog das Ding rein.
Ja, genau.
Meinetwegen in die Mitte.
Ja. Ja, aber nicht so wie beim letzten Mal in die Mitte, ohne Lupfer vielleicht. Ja. Aber ja, das war.
Halt ein bisschen Kraft.
Das war gar nichts.
Irgendwie, das fehlt ihm so ein bisschen.
Ich glaube, er hat ihn nochmal geschossen, weil er wollte vielleicht mit dieser Situation abschließen, dass er nicht der Stärkste vom Punkt ist und wollte jetzt nochmal allen beweisen, hier, ich kann das. Und das ging dann total nach hinten los.
Ja, ist auch stark, den Mut zu haben.
Ja, absolut.
Es allen zeigen zu wollen. Aber spätestens jetzt, glaube ich, muss eigentlich klar sein, dass er hoffentlich nie wieder Elfmeter schießen wird.
Wahrscheinlich ist es jetzt auch eine Trainerentscheidung. Vorher war es vielleicht so, hier
klärt ihr auf dem Platz.
Ihr klärt das auf dem Platz und jetzt ist es wahrscheinlich auch eine. Vielleicht ist es auch eine eigene Einsicht oder eine Trainerentscheidung. Aber ja, der vermutlich darf der jetzt erstmal keine Elfmeter mehr schießen.
Wir hatten in dieser Saison 7 Elfmeter, wettbewerbsübergreifend.
So. Ja.
4 davon sind verschossen worden. 4 von 7. Und 3 davon hat Tomiak verschossen. Das ist doch crazy.
Aber ganz ehrlich, hast du in dem Kader oder in der Elf, die auf dem Platz steht, keine Alternative zu ihm?
Ja, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken. Wir brauchen einen neuen Elferschützen. Wen würdet ihr nehmen? Fabian hatte eine ganz interessante Idee, fand ich. Soll ich sie schon sagen oder wollt ihr erstmal?
Nee, lass uns das mal aufheben. Ich hätte mich über Saad gefreut und ohne darauf einzugehen, dass er der Neue ist, hätte ich, glaube ich, gesagt, dass er derjenige wäre, über den ich mich da gefreut hätte.
Ja, wäre ein Kandidat, definitiv. Ich sehe aber tatsächlich Leopold. Auch einfach aus dem Grund, er ist der Kapitän, er muss auch so ein bisschen in seiner Rolle dann die Verantwortung übernehmen.
Ja.
Das gehört dazu. Und gerade in der momentanen Situation, dass wir mehr Elfmeter daneben schießen als treffen, muss der Kapitän, der nie einen Elfer geschossen hat, einfach sagen, okay, ich mach's jetzt.
Dem schließe ich mich an, ist, glaube ich, auch die wahrscheinlichste nächste Wahl. Fabian hat Neubauer vorgeschlagen, weil man jetzt mal jemanden braucht, der die Dinger einfach ganz satt und emotionslos draufschießt. Und da ist Neubauer als auch gestandener Zweitliga-Profi, finde ich auch eine interessante Wahl.
Wäre auf jeden Fall noch die logischste nach Leopold.
Ja. Der ja auch viel spielt. Ne? Ja, es bleibt spannend, wird mit Sicherheit Trainingsinhalt sein in dieser Woche. Hannover sucht den Elfmeterschützen. Bin gespannt, wer dann da als nächstes schießt. Dann ist wieder etwas Interessantes passiert aus meiner Sicht. Denn in der 61. Minute ist Aseko ausgewechselt worden. Und ich habe gedacht, jetzt kommt STT.
Jo.
Es kam aber Franz. Rogo.
Rogo, ja.
Was habt ihr euch da denn gedacht?
Ich weiß noch, dass wir nebeneinander standen und überlegt haben, Alter, wer ist denn das?
Ja.
Ist das Rogo? Und ich fand es erstmal ganz gut eigentlich. Also ich habe mich erstmal gefreut.
Ja, mir blieb sein Spiel im Derby auf jeden Fall im Hinterkopf. Fand ich ja dann ein sehr, sehr gutes, dominantes, auch körperbetonendes Derby gespielt. Kam nie so richtig zum Zug. Mhm. Jetzt kochen ja immer so Gerüchte auf. Hertha will ihn haben. Hannover verweigert so ein bisschen seinen Freigang. Hat vielleicht so ein bisschen auch damit zu tun gehabt, dass er dann diesmal ein bisschen früher ins Spiel durfte. Und ich fand, er hat es gut gemacht. Also er war sehr körperbetont auf dem Platz. Es gab eine Situation, da war, glaube ich, so ein Doppelfoul im Spiel. Erst hat Rogo den einen richtig umgemäht. Stimmt. Und dann kam, glaube ich, Nawrocki noch von der Seite und hat den nächsten umgekloppt.
Alter, Leopold.
Nawrocki. Der hat ihn aber richtig umgeholt.
Aber das waren, also bei der Rogo-Aktion dachte ich mir schon so, okay, der hat Bock. Und dann kam Nawrocki noch und meinte so, okay, hier geht's nicht weiter, jetzt spurt euch mal.
Und ein, zwei Düsseldorfer haben auch noch zugelangt. Das war also, in einer Szene hättest du, glaube ich, 4, 5 gelbe Karten geben können. Ja,
aber Nawrockis Foul war à la Bonheur. Der hat ihn komplett, ich glaube, der dachte sich,
die Szene war geil.
Jetzt nehmen wir hier mal ein bisschen Tempo aus eurem Spiel. Ja. Jetzt unterbrechen wir mal euren Angriffsfußball und jetzt kloppe ich erstmal einen komplett um.
Ja, aber das ist auch Typ Rogo, finde ich. Also er ist nochmal so ein bisschen anders als einer Seko oder ein Leopold. Das ist halt
die würden das nicht so trauen oder nicht
korrekt,
so
machen. Der ist halt eklig, ne? Den juckt gar nichts. Der haut einfach rein.
Also finde ich sehr interessant, wie das einordnet, weil ich habe mir erstmal gedacht, ich hätte jetzt gedacht, gut, du holst einen STT, der kommt jetzt. Das wäre jetzt sein Moment gewesen. Wo Fabian und ich dann wieder überlegt haben, ist er doch der Leopold-Backup und nicht der Aseko-Backup? Aber es war genau, wie ihr sagt, finde ich auch das Spiel von Rogo. Ne? So ein ekliger, stumpfer Platz, eine Führung, die du giftig nach Hause bringen musst.
Definitiv.
Und dafür ist Rogo eben der richtige Mann. Und er sollte später sogar nicht nur defensiven Impact haben, sondern auch offensiv noch ein bisschen glänzen. Und jetzt würde ich das Spiel mal in einem zumachen. Also in der 66. und in der 67. Minute gab es dann noch zwei Kellmann-Chancen, die er wieder nicht präzise aufs Tor bringt. In der 74. Minute, und jetzt werde ich echt ein bisschen emotional, spielt Rogo einen so geilen Chipball in den 16er. Der Düsseldorfer Verteidiger verschätzt sich ein bisschen und Pichler.
Aus 5 Metern.
Ey, was für eine Chance willst du als Neuner noch bekommen? Was, also ernsthaft,
wenn du Neuner bist,
was für eine Chance gibt es auf dieser Fußballwelt noch, die geiler ist für dich als Neuner, als diese Chance?
Die bolzt du dann schön zentral.
Und er bolzt sie in den Keeper. Naja, also wir schaffen es nicht, das 3-1 zu machen.
Ja.
Und obwohl wir in Überzahl waren, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Das kann hier noch kippen. Ich vertraue der Defensive nicht. Düsseldorf könnte gleich noch was aus dem Hut zaubern. Und so haben wir irgendwie gefühlt, fand ich, die Führung ziemlich über die Ziellinie gezittert.
Ja, also es war auf jeden Fall ein extremer Krampf. Also es war wirklich, du hast alle 2 Minuten auf die Uhr geguckt, wann ist es endlich vorbei. Ich habe auch das Gefühl gehabt, Düsseldorf wurde in Unterzahl noch besser. Das hat man ja oftmals, dass man in Unterzahl dann doch besser agiert als mit 11 Mann auf dem Platz. Und die haben so brutal gepresst, nachdem da ein Spieler runtergeflogen ist. Und wir sind natürlich voll drauf angesprungen. Wir haben uns nur noch hinten reingestellt, abgesichert. Düsseldorf komplett ins Pressing gegangen. Ja. Also ich habe wirklich einfach nur gebetet, dass die Spiel gleich vorbei ist. Hat sich aber ganz schön gezogen. 6 Minuten Nachspielzeit auch noch. Es hat sich echt, weiß nicht.
Also ich hätte auch erwartet, dass Düsseldorf dann eher so einen Konterfußball spielt. Und die haben dann einfach unser Spiel angenommen. Und komplett gepresst. Und wo wir eben über Pichler gesprochen haben, der hat sich so oft zurückfallen lassen bis zur Mittellinie. Und meiner Meinung nach hätte er sich vorne reinstellen müssen. Da fehlten so oft dann irgendwie die Meter zum Tor noch. Und ich glaube, da hätte er einfach ein bisschen offensiver stehen müssen, so in Kellmann-Manier. Da stand er mir wieder zu defensiv.
Die Frage ist halt, welche Rolle kriegt er vom Trainer vorgegeben, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass ihm auch gesagt hat, hier, du nimmst genau die Rolle ein, die du immer hattest.
Absolut.
Fallen lassen.
Dann ist es an Tietz gerichtet, der unseren Podcast ja auch immer hört. Hätte ich mir einfach gewünscht, dass er dann eher Kaymans Position einnimmt und vorne am Torwart drückt und versucht, da nochmal Chancen zu kreieren.
Ja.
Ja. Aber absolut, was man unterstreichen muss, ist, dass ich mich immer wieder selber erinnern musste, dass wir in Überzahl spielen. Weil das hat eigentlich das Spiel zu keinem Zeitpunkt hergegeben. Das war nicht offensichtlich.
Nee, man hat es nicht gemerkt,
nein. Nee. Der Vollständigkeit halber, in der 87. kamen noch Weishaupt und Allgeier rein. Und letztendlich muss man sagen, geht das Ergebnis so in Ordnung. Wir hätten sicherlich höher gewinnen können, aber jetzt so rein von den Unterschieden der Leistungen geht das im Prinzip okay. Ne? Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, wir haben einen Elfmeter und so weiter, eine hundertprozentige von Pichler. Oder seht ihr es anders? Hättet ihr ein 3-4-1 gesehen?
Auf jeden Fall, das war gestern schon Pflicht, ja, ne, dass wir da mindestens 3-1 gewinnen. Na, ich meine, der Elfmeter, über den muss man nicht diskutieren. Der Elfmeter, da erwarten nun mal alle, dass der reingeht, dann stünde es 3-1. Und das war schon eigentlich der Mindestanspruch. Ich hätte auch wahrscheinlich mit einem 4-1 durchaus gerechnet während des Spiels, aber 2-1. Deswegen, es war dann nicht so richtig erleichternd nach dem Spiel.
Ja, gehe ich mit.
Ja, letztendlich ist es einfach auch eine schwierige Phase jetzt gewesen, in der die Mannschaft gesteckt hat. Der Dezember war nicht gut, der Start ins Jahr war jetzt nicht so gut und deswegen ist dieser Sieg sehr, sehr viel wert, egal wie er jetzt aussah, so müssen wir es sehen. Aber jetzt geht es natürlich darum, wie in den nächsten Wochen dieser Sieg dann auch vergoldet wird oder eben nicht. Um das Spiel abzuschließen, habt ihr eine Szene des Spiels?
Ich hätte zwei. Ich entscheide mich für die eine Szene von Yokota, wo er die beiden im Mittelfeld stehen lässt und einmal kurz austanzt mit einer Körperbewegung und dann wirklich auch wieder einen Pass auf Kaymann spielt mit so einem genialen Timing.
Ja.
Also Kaymann sprintet los und der Ball wird von Yokota ihn so perfekt in den Fuß geschoben. Kaymann natürlich mit seinem bulligen Körper nimmt den Zweikampf dementsprechend auch an, tankt sich durch und holt dann auch noch die Ecke raus. Das hat er in dem Moment auch nochmal gut gemacht. Also ich dachte, okay, ja, da vorne kommt er nicht mehr durch, den Ball hat er verloren. Aber nee, er hat noch die Ecke rausgeholt. War eine geile Situation, die mir auf jeden Fall im Hinterkopf blieb.
Also nimmst du wahrscheinlich dann auch Yokota als dein Man of the Match. Dann damit hätte ich mich auch auf jeden Fall zufrieden gegeben. Dann gehe ich aber mit Kaymann, weil ich gestern wieder den Unterschied zwischen ihm und Pichler auch festgestellt habe. Der stellt sich rein und immer wieder, wenn ich denke, okay, jetzt könnte es irgendwie knapp werden, wenn es irgendwie um Endgeschwindigkeit geht, der schafft es wirklich mit seinem Körper, den Gegner abzuschirmen.
Ja.
Der hat an der Grundlinie so viele Bälle festgemacht, die im Ausgelandet werden, wo er es schafft, die Verteidiger da irgendwie schlecht aussehen zu lassen, um den Ball wieder im Spiel zu halten und eine Ecke rauszuholen.
Eigentlich immer, also alles, was lobenswert über Pichler immer gesagt wurde, warum er Stamm spielt, gerade so zu Saisonbeginn, da hieß es ja immer, er macht halt die Bälle geil fest und verteilt sie, all das macht Kaymann besser.
Ja, ja.
Also für meiner Meinung nach.
Dann ist er auch auf jeden Fall für mich Man of the Match. Und ja, hab keine einzelne Szene, sondern Kaymanns Auftritt gestern allgemein war grandios. Ja.
Alright. Dann
deine? Hast du noch was?
Ich bin auch bei Yokota,
okay.
Definitiv.
Ja.
Dann nehme ich das 1-0, weil er da endlich mal was macht, was wir auch länger nicht gesehen haben. So gut verzögern und dann trotzdem den richtigen Torschuss. Die richtige Torschussentscheidung treffen.
Definitiv.
Richtig gutes Spiel von Yokota.
Nice. Dann kommen wir zur ersten Kategorie und Henne übernimmt.
Alte Liebe History.
Yes, ich habe mich mal ein bisschen in die History unserer Trikotsponsoren gewühlt und würde aber gerne erstmal, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, generell mit der Geschichte allgemein des Trikotsponsoring im deutschen Fußball beschäftigen. Ihr wisst ja wahrscheinlich.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wo der Anfang war, ne?
Yep.
Ja. Also tatsächlich war am 24. März 1973 der erste Trikotsponsor im deutschen Fußball, der auch nur so halb erlaubt war. Also es war tatsächlich verboten, bis dahin Trikotsponsoren zu haben. Und in Peine Ost wurde dann ein Trick angewandt und zwar wurde das Logo von dem, das ist ein relativ hässliche Logo, auf dem Trikot weggelassen und der Jägermeister Hirsch wurde stattdessen auf den Platz des Logos drauf gestickt, ohne den Namen, also da stand nicht Jägermeister, sondern es war einfach nur der Hirsch da. Da wollte ich euch überhaupt erstmal fragen, wie steht ihr eigentlich zu Jägermeister als Getränk? Habt ihr eine Beziehung zu Jägermeister gehabt in eurem Leben?
Ja, ja, schon ein paar Abende mit dem Jägermeister genossen. Ich habe mich satt dran getrunken, wenn man es so sagen kann, ja.
Aber ich muss sagen, es ist das einzig Gute aus der Region. Überhaupt.
Ja.
Ne? Also kann man schon, ist schon einer der besseren Kräuter.
Ja.
Liköre.
Wie heißt nochmal dieser ganz eklige Bohnenkamp? Das ist doch, glaube ich, auch nur echt mit einem Kraut.
Ist das der, den es beim Penny an der Kasse gibt?
Genau, der. Ja.
Der billige Underberg.
Ja, oh. Ja, tatsächlich hat EWS dann damals 100.000 Mark für dieses eine Spiel bekommen und da ging es eben los. Der DFB hat sich dann ziemlich darüber aufgeregt und es sollte noch ein halbes Jahr ungefähr dauern, bis 1973 im Herbst dann der DFB tatsächlich die Trikotwerbung offiziell erlaubt hat. Und dann waren unsere Freunde aus Hamburg vom HSV dann die ersten, die wirklich einen richtig offiziellen, fest mit Vertrag abgeschlossenen Trikotsponsor hatten, nämlich Campari.
Es war, es ging, ja, natürlich. Ging um Saufen.
Ging immer um Saufen, genau. Aber wer war Vorbild in Fußball-Europa? Also, was glaubt ihr, welches Land in Sachen Trikotsponsoring so die Vorreiter und die Vorbilder für Deutschland waren?
Boah, ich würde
Kann man heute noch recht gut an den Trikots erkennen, die völlig zugepflastert sind mit Trikotsponsoring.
Österreich?
Ja.
Echt?
Sehr gut.
Die Formel-1-Autos unter den Trikots.
Genau. Also, in Österreich hatte eben 1966 Austria Wien schon den ersten Trikotsponsor. Und wenn man heute nach Österreich guckt.
Alter.
Wie heißt denn der Verein, der das Trikot so komplett zugekleistert hat?
Ach, stimmt. Wie so ein, ich weiß nicht, aber
ich weiß, welches Foto ich meine. Ne?
Ja.
Also die sehen wirklich furchtbar aus. Bevor wir jetzt zu 96 übergehen, wie steht ihr überhaupt zu Trikotsponsoren? Ich finde, das merkt man ja immer in den Momenten, wo es dann so Sondertrikots gibt. Wie gestern beim Ostklassiko, wenn dann so Trikots plötzlich mal ganz ohne Sponsor zu sehen sind. Findet ihr das geiler oder gehört das für euch dazu oder habt ihr da gar keine Emotionen zu?
Nee, ich habe da keine so richtige Emotion zu, dass es dazu gehört. Ist ja mittlerweile normal. Ich glaube aber trotzdem, man kann ein Trikot hässlich gestalten mit Sponsor oder cool. Natürlich macht es auf der einen Seite der Ausstatter, ne? Also sagen wir jetzt mal Adidas, Macron, Nike oder wer auch immer. Und auf der anderen Seite dann der Sponsor. Und das kann man ja irgendwie trotzdem geil so ins Trikot einarbeiten, dass es irgendwie passt. Dann gibt es aber auch natürlich Trikots, wo der Sponsor dann irgendwie auf seine Farbe besteht und dann passt es halt wirklich überhaupt nicht mehr und sieht katastrophal aus. Und ich glaube, wenn man in unserer Historie zurückblickt, gibt es ja durchaus Trikots, die auch mit Sponsor drauf übelst geil aussahen und dann dieser Sponsor vielleicht auch irgendwie den Charme ausgemacht hat, ne? Also Brainhouse 24 wird wahrscheinlich nicht in diese Kategorie kommen, aber ja, wir kommen gleich bestimmt noch drauf, du grinst schon. Gab es natürlich auch Trikots, die mit Sponsor extrem geil waren, wo der Sponsor vielleicht sogar ein bisschen diesen Charakter des Trikots gemacht hat.
Ja, gehe ich teilweise mit. Ich finde tatsächlich aber Trikots ohne Sponsor immer noch charmanter.
Grade, ja, ich nehme mich auch. Ja.
Gerade gestern Dresden, das Sondertrikot, das komplett schwarze ohne Sponsor. Boah, sah schon geil
aus. Und ist ja auch ein geiles Zeichen von dem Sponsor, wenn der sagt, ey, ich verzichte darauf. Ist manchmal sogar geiler, als wenn der darauf besteht, irgendwie ein hässlich noch auf diesem Sondertrikot zu sein.
Ja, natürlich. Aber gut, die Zeit ist halt so, dass dadurch Geld in die Kasse kommt. Wichtig, hast du schon angemerkt, den Punkt, dass sich halt der Sponsor dann irgendwie drauf einlässt, dass das irgendwie farblich, wie auch immer, zum Trikot passt. Ich habe auch ein Beispiel. Kennt ihr noch die Zeit, wo Neapel diesen roten Lete-Aufzug auf dem Trikot hatte?
Ja.
Und die haben halt dieses hellblau mit diesem fetten roten Lete. Das passt halt überhaupt nicht, ne? Ja. Ich glaube, dann gab es da irgendwann auch Diskussionen. Und die sind so ein bisschen abgerückt von diesem quadratischen Lederaufdruck und sind dann halt schon eher in Richtung Trikot gegangen, dass es halt auch farblich dazu passt.
Ja.
Ist aber auch, glaube ich, die Zeit, dass da mehr drauf Wert gelegt wird, dass der Sponsor halt auch ein bisschen passig zum Trikot. Ja.
Geil, man merkt, dass der Podcast jetzt auch einen kleinen italienischen Touch immer mal wieder hier
reinkriegt. Ein leichten.
Sehr gut. Ja, ich gebe euch recht. Also ich finde das auch immer schön, mal Trikots ganz ohne Sponsor zu sehen und gebt ihr aber auch recht, Hannes, es gibt so Logos, die einfach auch ganz gut kommen. Auch in der 96-Geschichte werden wir gleich auch drüber sprechen. Was ich immer noch nice finde, gerade als so eine Stadt jetzt wie Hannover, wenn der Sponsor regional ist, finde ich immer noch unabhängig jetzt mal vom Logo einfach cool, wenn es jetzt nicht irgendwas aus den USA ist oder, oder aus China oder was weiß ich, sondern ne, dass man irgendwie schon sagt, es ist was Niedersächsisches.
Definitiv.
Ne? Safe, ja. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Wisst ihr denn, was unser allererster Sponsor war? In der Saison 1976 und 1977. Habt ihr da schon mal was von gehört?
War es denn regional?
Ja.
Echt?
Aber richtig, also.
Ja, dann würde ich.
Naja, also, ja.
Ich würde jetzt einfach mal Hanomag reinbringen.
Boah, ja. Würde ich tatsächlich auch drauf tippen. Wenn es regional war, dann muss es Hanomag sein.
Okay. Nee, es war tatsächlich ein bisschen legendärer. Und zwar war das Epon Echtpelze.
Stimmt.
Und Epon Echtpelze war ein Pelzgeschäft in der Innenstadt von Hannover. Und es gibt dazu das legendäre Foto, wo Roland Stegmeier und Rainer Stiller, unsere ehemaligen Spieler, in kompletter Fußballmontur, also mit Schienbeinschonern und Stollenschuhen in Hannovers Innenstadt stehen und eine Pelzjacke tragen. über dem Fußballtrikot.
Am Bratwurstglöckle.
Genau. Ich zeige euch gleich das Foto, ist geil. Legendär. Müssen wir mal gucken, ob wir das posten dürfen, weil es natürlich aus dem Archiv kommt. Ne? Aber könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es googelt, auch in einem neuen Presseartikel zu sehen bekommen. Absolut legendäres Bild.
Ich gehe schwer davon aus, dass es Epon Echtpelze nicht mehr gibt.
Nein, okay. Genau. Deswegen auch keine bezahlte Werbung hier an der Stelle. Aber geil, ne? Ein Pelzladen einfach als erster Sponsor. Geil. 1976, also tatsächlich auch 3 Jahre nach dem HSV. Danach gab es ein Jahr mit Frucade. Frucade war ein oder ist ein Erfrischungsgetränk aus Bayern. Und dann, Hannes, und da lagst du schon ganz richtig, kam von 1980 bis 1984 Hanomag aus Hannover. Tatsächlich auch mit einem ganz geilen Logo.
Schlicht, ne?
Ja, definitiv. Auch so Retro-Style, den ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalte. Ja. Positiv im Hinterkopf behalte.
Würde ich auch wieder nehmen, jederzeit.
Würdet ihr jetzt mal ganz kurz gefragt, also wir blicken ja zurück und sagen, die haben jetzt richtig Charme. Glaubt ihr, dass es aktuell, also dass wir in 30 Jahren zurückblicken und sagen, boah, dieses Östra-Logo von 25, das
hatte Charme.
Das hatte Charme. Dieser komisch anmutende Grinsen.
Naja, es hatte zumindest das Regionale, ne? Dann kam von 1984 bis 1988 tatsächlich die erstmals alkoholische Werbung bei 96. Habt ihr eine Idee?
Alkoholisch?
Mhm. Ja. Eine Biermarke, die allerdings nicht regional war.
Ja, also Gilde war um die 2000er. Das heißt, eine nicht regionale...
Ein Bier aus Dresden.
Ach, Feldschlösschen.
Sehr gut.
Ja. Yeah. Oh,
stark, alles.
Stimmt, das habe ich vor Augen.
Ja, sehr gut. Feldschlösschen kam dann für 4 Jahre. Dann sollte von 1988 bis 1992 Nashua folgen. Das ist eine Firma aus den USA gewesen. Und da gab es tatsächlich ein legendäres Mannschaftsfoto mit Kopierern. Also im Mannschaftsfoto wurden noch ein paar Kopierer eingearbeitet.
Stellt euch bitte vor, diese übelst gestylten Spieler heute, die mit Axtschuhen zu ihrer Spielerpräsentation. Nee, klar, ich stelle mich hier neben so einen Kopierer.
Vor allen Dingen, es gibt auch nichts, also nichts langweiligeres als einen Kopierer in so ein Mannschaftsfoto zu stellen. So geil. Ja, dann kam, und da gehen jetzt meine Erinnerungen dann schon so langsam los, beziehungsweise dann kennt man eben die Trikots richtig gut, ne? 1992 bis 1995 Toto Lotto.
Ja, Mann.
Auch geil.
Geil irgendwie, ne? Also ist, habe ich mal nachgeguckt, ist tatsächlich aus Baden-Württemberg kommt Toto Lotto. Das hat man lebhaft vor Augen, das sind geile Trikots. Von 1995 bis 96 kam wieder ein Bier für eine Saison, aber immer noch kein hannoveranisches, aber zumindest ein niedersächsisches. Machen wir nochmal einen Quiz draus. Ein Bier aus dem Süden Niedersachsen, es geht Richtung Harz.
Einbecker.
Ja, sehr gut, Hannes, stark. Sehr gut. Einbecker für eine Saison, auch geil, hätte ich auch für länger genommen. Und dann kam von 96 bis 98 dann das erste Mal Gilde. Und hier muss man ja sagen, Gilde ist ja bis heute als treuer Sponsor geblieben. Zwar nicht mehr auf dem Trikot, aber immer noch so auf der Bande und macht einfach auch ein super leckeres Stadionbier nach wie vor für uns. Und dann gab es eine kleine Pause von 1998 bis 2000 und das hatte ich irgendwie natürlich bildlich vor Augen, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Dann kam Baan. B-A-A-N. Ja. Das ist ein niederländischer Softwarehersteller für 2 Jahre. Auch kein Trikot, womit ich so sonderlich viel verbinde, komischerweise.
Nee, ich habe eins vor Augen, aber ja. Irgendeine Geschichte dahinter fehlt mir da.
Ich habe das Logo vor Augen.
So, und jetzt kommen wir so in unsere Zeit. Jetzt dann kam nochmal Gilde von 2000 bis 2002.
Geiles Trikot.
Geiles Trikot. Jo. Und dann kam 2002 das hannoversche Reiseunternehmen TUI für 12 Jahre.
Krass, ne?
Ja. Das hat natürlich unsere Kindheit und Jugend absolut geprägt. Ne?
Und Europapokalzeit.
Alles vor TUI war irgendwie so retro.
Ja, stimmt.
Fernab von meinen Erinnerungen. Und,
Das ist ein guter Take, da hast du recht.
Alles mit TUI begann dann so irgendwie meine Reise mit 96.
Ja, stimmt.
Geil. Oh, sehr schön. Die Reise mit 96 begann mit TUI.
Das ist cool. Doch. Das ist der Werbeslogan.
Das ist gut, ja. Das ist nice. Sehr gut. Ja, dann kam wieder ein Sponsor für 7 Jahre, diesmal Heinz von Heiden. Hat tatsächlich auch mal die Brust des Trikots geziert. Hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Schirm, dass das auch 7 Jahre waren.
Boah.
Merkt man, dass das dann nicht mehr so die ganz emotionalste Zeit war, wo es dann auch darum ging, Trikots zu haben und so, also zumindest in meinem Leben.
Mhm.
Und da ist es auch mal ganz interessant, denn da hat das erste Mal auch so ein Sponsor richtig mal offengelegt, das habe ich dann auch in meiner Recherche jetzt rausgefunden, wie viel das eigentlich bringt, Trikotsponsor zu sein.
Ja, das ist eine Frage, die ich mir immer stelle.
Genau, da hat tatsächlich der, ich weiß nicht, Geschäftsführer von Heinz von Heiden oder so echt gesagt, dass mit dem Einstieg von 96 dieses regionale, weiß nicht, Massivhäuser machen die ja.
Genau, ne? Ja.
Dass das richtig durch die Decke gegangen ist. Ach, und man so richtig gemerkt hat, wenn so Heimspiele waren und Leute dieses Logo gesehen haben, dann kam mehr.
Ach krass, okay.
Ja, also echt ganz interessant. Ne?
Was haben die bezahlt?
Weiß ich nicht.
Liegt da sowas offen? Ja, oder?
Stimmt. Ich glaube, das ist ersichtlich.
Mhm, ja. Müssen wir mal rausfinden. Ja. Ich glaube, das ist immer ersichtlich, ja. Ja. Nach Heinz von Heiden kam dann die unsägliche Brainhouse 24/7-Zeit. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Die kam doch aus Bremen, ne?
Ja.
Die kam aus Bremen und hatten eine Niederlassung in Laatzen.
In Laatzen, da bin ich mal vorbeigefahren, zufällig. Und das sah einfach aus wie so ein, also das sah aus wie...
Eine Briefkastenfirma.
Nee, also da, nicht mal eine Firma. Da war ein ganz altes, abgewracktes Bürogebäude. Das war mit so Bauzäunen umstellt. Wildwucher überall auf dem Gelände und vorne hing so ein ganz kleines einlaminiertes Schild, Brainhouse coming soon.
Brainhouse ist dann leider, deswegen, das ist auch keine Werbung hier mehr, die sind dann 2024 insolvent gegangen und da ist dann Östra tatsächlich eingesprungen, ne? Weil die dann nicht mehr gezahlt haben, nicht mehr zahlen konnten.
Ja, die schuldeten uns auch.
Die schuldeten uns ordentlich Geld, ich weiß nicht.
Mehr als Gala oder weniger? Weniger, ne?
Weniger, mehr geht nicht. Ja.
Mehr geht nicht, ja.
Ja, und dann seit 2024 das hannoveranische Unternehmen Heise. Ja. Familienunternehmen aus Hannover, das ist erstmal schön.
Aber ich muss sagen, wenn man so zurückdenkt, seit TUI geht man eigentlich, also ich persönlich gehe schon mit dem Design der Sponsoren ab. Also es war jetzt kein Trikot dabei, wo ich sage, es gibt ja diverse Beispiele. Teddy war bei wem mal Sponsor? Bei Hertha? Also wenn uns sowas graut, weiß ich nicht, dann habe ich halt, also
stimmt.
Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
Ja,
aber
ja. Hauptsache,
ich glaube, da graut es einem vor.
Ja, ja.
Und da sind wir zum Glück von verschont geblieben.
Ja. Ganz Schlimmes war da nicht dabei, das stimmt. Okay, das war die Reise durch das Sponsoring.
Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Genau, und heute möchte ich mal wieder eine Reise in die nahe Zukunft machen. Wir hatten ja die letzten Male mal sehr große schwere Themen hier mit euch besprochen, wo es darum ging, ob unser Kader auf wackeligen Beinen steht, in Anbetracht der Situation, dass wir sehr viele Leihspieler haben. Und heute möchte ich mal mit euch den Ausblick wagen und uns die Spiele anschauen. Also wir starten nächsten Freitag Magdeburg auswärts. Dann spielen wir gegen Kiel zu Hause. Dann geht es zur Alten Dame nach Berlin auswärts. Dann zu Hause gegen Dresden und dann Bielefeld auswärts.
Fünf Spiele. Viele Punkte.
Wir holen 12 Punkte. Wir gewinnen auswärts in Magdeburg. Gegen Kiel zu Hause gewinnen wir ebenfalls. Berlin auswärts gewinnen wir ebenfalls. Wir patzen zu Hause gegen Dresden und gewinnen dann wieder in Bielefeld. Es ist eine Hot Take, Freunde. Wenn ich hier sagen würde, wir holen 7 Punkte und wir spielen mal unentschieden und Sieg, dann wäre es nicht heiß.
12 aus 15 wäre geil.
Würde ich
sofort nehmen.
Ja, definitiv.
Würde ich sofort nehmen. Allein fehlt mir der Glaube.
Okay, gehen wir die Spiele mal einzeln durch. Magdeburg auswärts. Wie ist euer Take?
Kommen wir gleich noch drauf. Auf Magdeburg gucken wir ja gleich noch.
Ausführlich. Dann Kiel zu Hause.
Ich denke, Kiel zu Hause werden wir gewinnen. Mhm. Bin da aber nicht so optimistisch wie du. Also ich sehe da noch keine 12 Punkte.
Ja, okay. Ist ja ein Hot Take.
Ich habe ja schon ein, zwei Mal gesagt, Kiel wird für mich mit die Mannschaft der Rückrunde sein. Mhm. Die sind jetzt richtig gut mit Tohumcu und Meffert im Mittelfeld. Wird schwer, kann ich mir aber einen Sieg vorstellen. Ja.
Okay, dann reisen wir gemeinsam nach Berlin und spielen gegen, wir dürfen seinen Namen hier eigentlich nicht mehr nennen, aber gegen den gegen Stefan.
Da bleibt uns nichts anderes als ein Sieg übrig.
Gegen den Stefan. Hinspiel 3-0, verloren, bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
Ja.
Ich glaube, das wird ein ekliges Spiel. Ja. Mit wenig Toren.
Er kommt immer eine Einschätzung. Wird schwer. Wir müssen uns auf etwas berufen.
Boah, ich glaube, wenn wir da mit einem Punkt nach Hause fahren, da bin ich schon happy mit.
Okay. Dresden zu Hause. Ich hatte ja Dresden als klaren Abstiegskandidaten genannt. Hab mir das Spiel gestern aber angeschaut und muss sagen, Dresden mit den Neuzugängen, da kann tatsächlich ein Knoten platzen.
Rasieren wir mit 2-3 Toren weg.
Ja?
Ja.
Okay.
Ich sage auch, wir gewinnen. Aber Dresden, ich glaube, die könnten jetzt echt aus einer Welle reiten.
Ja.
Die haben ja gegen Fürth? Nee, gegen wen haben sie gespielt? Doch, gegen Fürth, ne?
Magdeburg und davor gegen Fürth.
Gegen Fürth, ja. Also gestern Magdeburg hat mich überrascht, weil ich Magdeburg eigentlich als die Mannschaft aktuell gesehen habe nach dem Trainerwechsel. Mhm. Dass Dresden da gewinnt, zeigt auf jeden Fall deren Momentum.
Ja. Das glaube ich auch.
Aber ich gehe davon aus, dass unsere Klasse da überwiegt.
Ich habe aus der Erfahrung, hoffe ich, dass 96 es schlauer anstellt und auch unsere Fans frühzeitig Karten fürs Heimspiel gegen Dresden kaufen.
Guter Punkt.
Weil wenn wir wieder vor der Kurve oder auf eine Kurve spielen mit 10.000, 15.000 Dresdnern, dann könnte das durchaus Einfluss auf das Spiel nehmen. Weil das war für mich ein Punkt. Und genau dieses von dir angesprochene Momentum, dass wir da patzen könnten zu Hause.
Sind die Karten schon im Verkauf?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, dann habt das mal auf dem Schirm. Das ist ein sehr wichtiger Aufruf.
Ja, die gehen jetzt Anfang Februar, glaube ich, in den Verkauf.
Okay, und dann?
Reisen wir zu unseren Freunden nach Bielefeld. Die beiden, ich moderiere kurz. Henne verzieht das Gesicht und weiß noch nicht so recht.
Bielefeld aktuell nicht ganz so drauf, wie ich sie eigentlich eingeschätzt hätte, auch mit der Transferoffensive jetzt im Winter, die haben ja ordentlich nachgelegt. Könnte sich natürlich bei denen einspielen, aber ich sag mal, auswärts sind wir ja an sich nicht allzu verkehrt unterwegs gewesen in der Hinrunde.
Erstens das.
Da wird auf jeden Fall ordentlich Anhang mitreisen, sprich das Kräfteverhältnis in den Kurven wird wahrscheinlich 50-50 sein von der Lautstärke. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da einen Dreier holen, ja.
Und was ja uns zugutekommt, es ist ja ein Spiel gegen viele alte Bekannte.
Ja, und das macht mir gerade Angst.
Ach so.
Das wäre mein Argument gewesen. Das ist das Einzige, was mir Angst macht.
Okay.
Denn ein Jannik Rochelt wird wahrscheinlich ein Sahnetag
erwischen. Oh nein, bitte nicht.
Nein, das wird er nicht.
Basé getroffen gestern. Aber ja, ich hoffe sehr, dass Rochelt keinen Sahnetag gegen uns haben wird. Ihr seid ja aber nicht negativ gestimmt.
Warte mal, wenn du aufsteigen willst, sind diese 12 Punkte gar nicht so abwegig.
Genau, und ich habe da ja auch berücksichtigt, bis dahin werden wieder einige Spieler fit. Im Verlauf dieser Spiele haben wir wieder eine noch stabilere Bank. Es kommen einige Spieler zurück in Kader. Und ich glaube, wir haben uns jetzt mit diesen Neuzugängen, finden wir uns so langsam. Und deswegen glaube ich, sind wir jetzt mit diesem Mini-Umbruch nochmal, den wir mit unseren drei neuen Spielern getätigt haben, haben wir uns da, glaube ich, auch eingegroovt und nehmen jetzt dieses Momentum mit und holen meiner Meinung nach 12 Punkte.
Ich sag 10.
Okay, ich schreibe mir das direkt mal auf.
Ja. Bei 10 gehe ich tatsächlich mit. Ich glaube, ein Unentschieden wird dabei sein.
Was auch schon stabil wäre.
Ja. Ne? Auf die einzelnen Spiele gehen wir ja dann jeweils vor den Spielen ein.
Gianni, eigentlich musst du jetzt 11 oder 9 sagen, damit es ein bisschen, damit oder wir du. Hier Ende März einen hochleben lassen können. Aber ich habe mit 10 angefangen.
Ach ja, stimmt, okay.
Dann sage ich 11.
Okay, stark.
3 Siege, 2 Unentschieden.
Ja.
Ja. Der Gewinner kriegt einen Kopierer von Nashua.
Und ein Foot mit Pelz.
Sehr gut.
Wir haben Magdeburg ja in unserer kleinen Übersicht weggelassen. Dann kommen wir jetzt mal zur Vorausschau auf aufs Brett am Freitagabend, wir in Magdeburg.
Ja, und die Gegneranalyse übernimmt heute unser Haus- und Hof-Moderator und Kommentator Robby Hunke von DAZN und RTL für uns, weil er eben gestern Abend das Topspiel des Abends Magdeburg gegen Dresden ganz frisch kommentiert hat. Und wie Robby so ist, hat er sich unglaublich gut eingearbeitet. Und da können wir jetzt heute mal von profitieren. Lauscht mal, wie er Magdeburg beschreibt.
So, hello friends. Also, Grüße hier von der Raststätte. Ich habe ja das Spiel der Magdeburger zu Hause gegen Dynamo Dresden kommentiert. Und da gab es die Frage, ist noch was vom Tiez-Fußball übrig eurerseits? Und definitiv, also man bereitet sich ja auch auf so ein Spiel vor und dann schaut man natürlich auch andere Spiele wie das Magdeburger Auswärtsspiel in Braunschweig. Und nachdem ich das gesehen habe, vor dem Dresden-Spiel, würde ich sagen, ja, definitiv. Also Patrick Sander und Pascal Ibold, das ist ja so ein Trainergespann. Viele sagen, das macht nur Patrick Sander, der ehemalige Cottbuser Bundesliga-Trainer, aber das ist ein Gespann zwischen dem jungen, aufstrebenden Pascal Ibold und Patrick Sander, die ja beide übrigens auch aus Sachsen-Anhalt kommen, also den Club so DNA-mäßig auch verstehen. Und die haben im Endeffekt, ich habe jetzt die Magdeburger schon zweimal kommentiert, das getan, was dem Magdeburger Kader liegt, nämlich den Tiez-Fußball mehr oder weniger übernommen. Nicht ganz so extrem, also das ist nicht so ein heftiges Pressing und nicht so ganz extrem Ballbesitzfußball, aber die Elemente haben sie definitiv wieder implementiert. Der Vorgänger oder der Nachfolger von Tiez und der Vorgänger von Sander und Pascal Ibold hat das ja ein bisschen anders versucht zu machen und das hat dem Kader überhaupt nicht gelegen, deswegen sind die so super schlecht gestartet. Gegen Braunschweig dachte ich mir, wow, sind die gut. Tatsächlich liegt ihnen, glaube ich, der Fußball auswärts sogar einen Ticken besser. In der Heimtabelle müsst ihr nochmal nachschauen. Manchmal hat man so viel Infos und wenn das Spiel dann abgehakt ist als Kommentator, kann man sich, glaube ich, nicht mehr an alle Fakten so erinnern. Aber ich meine, Magdeburg ist in der Heimtabelle ziemlich weit unten. Auswärts passt sie noch so ein bisschen besser, dieser Fußball. Was ihnen aber wehtut, und das ist gestern aufgefallen, ist, das hätte ich Dynamo nicht zugetraut, wenn man die presst. Das hat bestimmt eine knappe halbe Stunde gedauert, ehe sich Magdeburg da mal befreit hat. Normalerweise sehr stark im Spielaufbau. Das hat gegen Dresden gar nicht funktioniert. Irgendwann hat dann das Trainergespann Dominik Reimann, witzigerweise, also den Torhüter, der für das Spiel oder für den Spielaufbau von Magdeburg durchaus mitverantwortlich zu sich geholt. Er ist halt auch Kapitän. Und gesagt, ey, schlag die Bälle lang, Bruder. Also spielt längere Bälle, überbrückt das Dresdner Mittelfeld mit so Flugbällen, damit man eben schneller reinkommt in die Dresdner Hälfte. Dresden hat es überhaupt nicht zugelassen. Normalerweise spielt Dresden ja so eine Art Mittelfeldpressing, da haben sie eine Linie höher geschoben und das tat Magdeburg nicht gut. Wenn sie den Ball haben, ist es schon sehr, sehr stark, muss man sagen, aber hat dann eben auch gegen Dresden nicht gereicht, weil Dresden halt viel mehr gelaufen ist auch im Spiel gegen Magdeburg und die Magdeburger da so ein bisschen mit abgekocht hat. Also das ist mit Sicherheit vom Fußball her noch ähnlich. Magdeburg wird absteigen niemals mit dieser Mannschaft. Da gibt es einfach zu gute Individualisten wie Barış Atik und vor allem Zukowski, der Pole vorne drin, der mich, ey, bitte nicht falsch verstehen, so ein bisschen an Lewandowski Light erinnert. Der kam ja verletzt, schwer verletzt nach Magdeburg. Trotzdem hat man ihn geholt als Kars-Nachfolger. Und der bringt ein Element ran. Das ist schon so ein bisschen so Lewandowski-Light, finde ich. Wie der sich dreht mit dem Rücken zum Tor, wie der dann abschließt und so. Da gab es eine Szene, das war ein Pfostenschuss. Musst du mal drauf achten. Das erinnerte mich so ein ganz bisschen von der Bewegungsamplitude her. Aber Magdeburg hat mit dem natürlich ein Element. Der kam, wurde erst im Oktober wieder fit, was richtig gut in dieses Spiel passt, ja. Wenn du dann eben ablegen kannst auf diesen, die haben ja einen sehr hohen Flügelfokus und wenn er dann ablegt, das machen sie schon echt gut. Hat jetzt 7 Scorer in 7 Spielen. Wie gesagt, kam verletzt und auf den gilt es auf jeden Fall zu achten. Das wird Schwerstarbeit für die Verteidigung von Hannover, würde ich mal sagen. Und ja, also wenn ihr mich nach einem Tipp fragt, ich sag unentschieden. Das wird taktisch auf jeden Fall hochinteressant. Magdeburg wird sich besser präsentieren müssen als gegen Dresden. Da wollen sie was gut machen. Und das ist definitiv spannend. Titz weiß natürlich grob, wie sie spielen. Dadurch, dass das System aber von ihm so ein bisschen evolutioniert wurde, sage ich mal so, kann er jetzt natürlich auch Magdeburg nicht in- und auswendig. Und die haben auch immer wieder mal so ein paar überraschende Elemente drin. Aber zum Beispiel Dresden gestern mit einem sehr starken Amoako auf der 6. Der hat eigentlich das Zentrum lahmgelegt von Magdeburg. Und da sollte Hannover individuell auch imstande sein, das zu tun. Also ich sag mal so, an einem guten Tag von Magdeburg geht es unentschieden aus. An einem schlechten Tag von Magdeburg, so wie gegen Dresden, gewinnt Hannover 96 das Spiel.
Ja, vielen Dank an Robby Hunke. Dann wissen wir ja jetzt so ein bisschen Bescheid. Ich würde das noch ergänzen wollen, weil, also ich habe ihn halt gefragt, ne, ist noch da viel vom Tietz-Fußball übrig? Weil wenn man sich das so anguckt, ich meine, das ist eine Mannschaft, die um den Abstieg spielt in dieser Saison, zumindest jetzt zum Winter. Hannes, hattest du Magdeburg nicht sogar auf 16 gerankt in deiner Prediction?
Ich glaube auf 16, ja.
Ja. Und wenn man sich dann aber die Daten anguckt, also ich meine, die haben 1,87 X-Goals pro Spiel im Durchschnitt, die haben 17 Torschüsse im Durchschnitt, wir haben 15, die haben im Durchschnitt 56% Ballbesitz, die machen 17 Flanken und wir 13 und die machen 17 Dribblings und wir 20, ne? Also von den Ballaktionen spielerisch sind die da überall relativ nah an uns dran. Ne? Und deswegen hatte ich ihn gefragt, ist da noch dieser Tietz-Fußball drin? Und das ist, hat er ja eben so erklärt, Gianni, wie du das auch gesagt hast, seit Oktober, seit Patrick Sander da übernommen hat, ist das schon mit die Mannschaft der Stunde in der Liga. Ne? Hat da wieder so zurück zu dem alten Tietz-Fußball gelenkt und das fruchtet eben ganz gut. Was man aber sagen muss, sie kriegen 1,63 Gegentore pro Spiel, das heißt, ich glaube, da können wir uns auf ein Spiel mit vielen Toren freuen und das auf einen Freitagabend. Und wer das Spiel gestern gegen Dresden gesehen hat oder die Highlights, zeigt eben die Verwundbarkeit. Ne? Also die Tore dürfen so irgendwie auch nicht fallen. Von daher glaube ich, dass wir da relativ gut unsere Lücken finden werden. Mateusz Zukowski, der Lewandowski Light, wie Robby Hunke ihn angekündigt hat, wirklich krass, also ein wuchtiger, sehr dynamischer Stürmer, eben mit 7 Scorern aus 7 Spielen. Barış Atik kennen wir nur zu gut, mit 8 Scorern auch schon wieder, spielt seit dem Trainerwechsel auch wieder eine bärenstarke Runde. Dann haben sie aus Frankreich Ryan Grieb geholt, auf den würde ich noch hinweisen, der auch mit 5 Scorern sehr gefährlich ist. Also da kommt eine Mannschaft, die aus den letzten 5 Zweitligaspielen 3 gewonnen hat, unter anderem gegen Hertha und gegen Kaiserslautern, die jetzt natürlich einen Nackenschlag gestern im Ostduell eingesteckt hat, aber wo wir sehr, sehr gewappnet hinfahren müssen. Das ist keineswegs eine Mannschaft, die irgendwie zu unterschätzen ist oder die irgendwie als Abstiegskandidat da zu zählen ist. Die haben gerade Schwung und wir vielleicht ein Schwüngchen jetzt von gestern und deswegen müssen wir da nochmal ganz schön arbeiten aus meiner Sicht, um da was mitzunehmen. Und die Arbeiter, Gianni, die darfst du in dieser Woche mal nominieren. Was, mit welcher Startelf würdest du reingehen oder nimmst du eine Startelf, wo du glaubst, dass Tietz so reingehen möchte?
Also ich nehme eine Startelf, wo ich glaube, dass Tietz mit der reingehen wird. Okay. Um Wollen geht es mir hier nicht. Also ich gehe davon aus, die Dreierkette, die bleibt, die muss auch bleiben, wenn Nawrocki fit ist. Und das bleibt er jetzt hoffentlich auch für den Rest der Saison.
Apropos an der Stelle, hattest du nicht den Hot-Take getätigt?
Yep.
Nawrocki macht kein Spiel mehr für 96?
Ja, tatsächlich, ja. Okay. Aber auch rein panisch davor, dass er halt dauerhaft ausfällt. Das waren mir einfach zu viele Ausfälle bei denen in der Hinrunde. Und tat auch immer weh, weil immer wenn er da war, hat er bockstarke Spiele gemacht und das halt auch gestern auch. Also ich gehe davon aus, wenn er fit bleibt, dann steht die Dreierkette soweit. Und ich hoffe auch, dass er keine Spielchen macht mit einem Ocon, wenn der wieder soweit fit zurückkommt. Gut, Tor 0, sind wir uns glaube ich alle einig, da gibt's nichts dran zu rütteln. Die Schienenspieler glaube ich ebenfalls, die stehen. Udenne rechts auf jeden Fall auch gefällt mir deutlich besser als Neubauer rechts. Neubauer macht das links auf jeden Fall besser als rechts. Dementsprechend die beiden Schienen. Bei Aseko bin ich mir so ein bisschen unsicher auf A10. Ich gehe davon aus, dass er mit Aseko starten wird. Mhm. Vielleicht entscheidet die Trainingswoche. Wenn der vielleicht so ein bisschen lustloser agiert im Training, dann kommt vielleicht ein Rogo von Anfang an zum Zug. Würde ich auf jeden Fall fühlen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass Aseko startet vorne im Leopold, ganz klar. Da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, der ist gesetzt. Gut, und jetzt kommen wir zu vorne. Gut, die Neuen, Kellmann, ich sehe nickende Köpfe, da sind wir uns alle einig, der muss starten. Ja. Es gibt auch jetzt weniger Argumente für Pichler und gegen ihn. Ich glaube, da ist soweit die Front geklärt. Ja, und die beiden Flügelspieler, da bin ich auf eure Einschätzung gespannt. Ich gehe davon aus, Yokota wird nach seinem Spiel auf jeden Fall rechts starten. Links bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, Saad wird starten. Über den können wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, was so eure Meinung war zu seinem Spiel gestern. Mhm. Aber das ist soweit meine Elf, wo ich denke, mit der wird er starten.
Gehe ich mit, denke ich auch.
Ja.
Dass die wird.
Das Einzige, was ich, also die einzige Personalie, wo ich eventuell nochmal eine zweite Chance sehen würde, wäre für Bundu. Also, dass er nochmal sagt, komm, wir starten nochmal. Der hat sich jetzt wieder im Training bewährt. Das war vielleicht ein Ausrutscher. Aber ich wünsche mir Saad und glaube auch, dass Saad realistisch ist.
Gerade aus meiner Sicht muss er Saad machen.
Seinem Assist.
Ne, ist reingekommen, hat einen Assist gegeben, hat jetzt mehrfach deutlich gesagt, er will spielen und vorwärts kommen. Und deswegen
glaube ich
den jetzt, glaube ich, mal sein Startelf-Debüt
geben. Ja. Immer 90 Minuten zu sehen.
Ich glaube nicht, dass Rogo starten würde. Ich glaube, das ist in Tietz Kopf kein Spieler, der von Anfang an spielt. Dazu ist er zu destruktiv. Ich glaube, wenn, dann würde Torwarzen auflaufen.
Torwarzen, STT. Wäre stark. Würde ich gerne mal sehen.
Wäre eine Alternative, definitiv.
Und würde vielleicht Aseko auch mal guttun, reinzukommen.
Ja, und bei STT, und das haben wir auch uns immer wieder gewünscht, der hat natürlich eine richtige Klebe.
Ja.
Und auf der Position natürlich geil, wenn der auch mal aus 20 Metern sich ein Herz nimmt und mal bogt.
Ja. Ja, ich glaube, die Flügel sind das große Fragezeichen. Wobei, beziehungsweise der linke Flügel. Ich glaube, Yokota rechts wird gesetzt sein.
Aber wäre wahrscheinlich, wenn er nicht so performt hätte, wäre das vielleicht auch nochmal eine Diskussion wert. Aber nach gestern...
Der muss starten.
Ja, absolut.
Also der hat echt ein Bockspiel gemacht. Ja. Das war bockstark von dem.
Seid ihr im Bilde, ob Matsuda jetzt in dieser Woche zurückkommt?
Bin ich nicht im Bilde.
Ich bin nicht im Bilde. Ich glaube, darüber wird aber noch nicht gesprochen. Vielleicht kommt das dann morgen als erste Info.
Ja, okay.
Wie ist da denn euer Take? Also, weil ich sehe, Udenn, der hat wieder ein übelst geiles Spiel gemacht.
Ja, also ich glaube nicht, dass Matsuda zum aktuellen Zeitpunkt an ihm vorbeikommt. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch in der Winterpause immer wieder verlangt, dass wir noch einen Neuzugang auf rechts holen, damit Matsuda so ein bisschen Konkurrenz kriegt, gerade nach dem Abgang von Sterner. Ich finde, Udende hat sich da komplett festgespielt. Auch der Steckpass wieder auf Yokota
gestern. Das Zusammenspiel mit Yokota war geil, ne?
Ja, und Matsuda ist halt auch nochmal ein geiler Einwechselspieler, wenn du eben nochmal ein bisschen den Makler mit Pfiff vorne brauchst. Und Allgeier ist eher so einer, den du dann bringen kannst, der nochmal ein bisschen hinten mit absichert.
Ja.
Ne?
Ja, nehmen wir so mit.
Gut. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Spieltag. Hannes, was ist eigentlich am kommenden Spieltag so los?
Genau, wir starten, wir selber starten am Freitagabend in Magdeburg um 18:30 Uhr, zeitgleich mit einem etwas weniger relevanten Spiel Nürnberg gegen Preußen Münster, also für uns aber weniger wichtig. Am Samstag spielen dann zeitgleich Holstein Kiel gegen Greuther Fürth, VfL Bochum gegen Schalke. Da sind wir wieder beim bekanntlichen Beinstellen, was die Bochumer den Schalkern können. Dann spielen parallel noch Braunschweig gegen Karlsruhe. Da hoffe ich, dass Karlsruhe natürlich gewinnt. Das ist mir egal, ob die mit uns um den Aufstieg spielen. Und Kaiserslautern gegen Elversberg am Samstagabend. Auch ein Topspiel, zumindest aus sportlicher Sicht ein Topspiel auf dem Betzenberg. Da geht es auch um sehr viel und da dürften wir auch gespannt hinschauen. Und am Sonntag dann mit drei weiteren Spielen spielt die Fortuna aus Düsseldorf zu Hause gegen Paderborn und Hertha zu Hause gegen Darmstadt. Auch ein geiles Spiel, auch sehr wichtig für beide Mannschaften als auch für uns. Und wir sind gespannt, was Dresden am Sonntag zu Hause gegen Arminia Bielefeld veranstaltet, ob die ihr Momentum aufrechterhalten und dort zu Hause gewinnen können. Sind ein paar geile Spiele bei, auch für uns wieder sehr wichtig. Aber wir starten natürlich mit dem absoluten Brett unserer Mannschaft am Freitagabend um 18.30 Uhr in Magdeburg.
Sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur Hörerfrage. Fabian hatte ja gefragt, warum ist man eigentlich 96-Fan und ist auch 96-Fan geblieben? Hannes und ich haben ja schon ein bisschen versucht, unsere Antworten zu geben. Gianni, vielleicht kannst du da noch was ergänzen gleich, aber wir hatten euch auch gefragt und wir haben da eine schöne Nachricht von Lukas bekommen. Schöne Grüße, die würde ich jetzt mal vorlesen. Moin, warum bin ich 96-Fan? Vor allem wohne ich in der Nähe von Stuttgart. Wie kommt man dazu und bleibt dabei? Ganz einfache Antwort. Mein Opa war gebürtiger Hannoveraner und mein Vater auch. Es hat sie dann aber in den Süden verschlagen und mein Vater, und jetzt kommt für mich eine der schönsten Stellen, hat mich als 96er erzogen. Man wechselt dann auch nicht den Verein, sondern bleibt dieser Liebe treu. 96 ist kein normaler Club. Es ist immer etwas. Ich kann mich kaum an ruhige Saisons erinnern, egal ob positiv oder negativ. Und das ist doch das, was man will. Ich will nicht Bayern-Fan sein und wissen, wir gewinnen jedes Spiel. Diese Spannung, Freude, Trauer, und die gab es am Sonntag im Stadion im großen Ausmaß, ist das, was uns ausmacht. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich an das Heimspiel gegen Sevilla denke. Das geilste Spiel aller Zeiten. Allein deswegen ist es Grund genug, 96-Fan zu sein. Bam, oder?
Geil.
Mic drop. Ist das nicht geil?
Ja. Top.
Top.
Also Grüße an Lukas, ich hatte wirklich Gänsehaut, als ich diese Nachricht gelesen habe. Lukas.
Gianni, hast du
noch irgendwas zu ergänzen?
Nee, an sich viel wurde gesagt, jetzt auch von Lukas. Ich glaube, ja, jeder wird da irgendwo hinerzogen. Also ich glaube, es gibt wenige, die sagen, oh, 96, da finde ich das Trikot toll. Gerade wir Hannoveraner, wir werden da irgendwo schon in eine Richtung erzogen, wie auch ich von meinem Vater, der es mir so irgendwo vorgelebt hat früher und mich auch mit zu meinen ersten Spielen ins Stadion genommen hat. Ja, und ich glaube, das macht so aus, wie Lukas das schon beschrieben hat, immer wieder diese Niederschläge zu erleben, aber dann doch sich selber das Positive so ein bisschen in Aussicht zu stellen, dass es halt besser wird irgendwann. Gerade auch jetzt in der aktuellen Phase. Wir alle sind ja irgendwo so in der ersten Liga groß geworden mit dem Verein. Und da wollen wir natürlich irgendwann wieder hin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Woche für Woche diese Euphorie, die dann dennoch wieder aufköchelt in einem. Auch wenn das Wochenende davor bodenlos enttäuschend war. Je näher das Wochenende danach rückt, desto mehr verfällt man dann irgendwie wieder in diese Euphorie.
Ja, Mann.
Und das macht es dann irgendwo aus. Und das macht halt auch Spaß. Wie Lukas es auch beschrieben hat, so Bayern-Fan zu sein als Beispiel. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie man sich als Bayern-Fan fühlt, mit welcher Erwartungshaltung man so in die Spiele geht. Oder ob dann nur so Champions League ab Achtelfinale das Brodeln in einem kommt, diese Euphorie, ich weiß es nicht, wie die sich fühlen, wenn die irgendwie auf einem Sonntag in Freiburg spielen.
Ja.
Keine Ahnung, aber als Hannoveraner, da hast du immer noch so ein bisschen mehr Kitzeln drin, finde ich, weil Woche für Woche du nicht weißt, was kommt.
Ich erinnere mich an eine Situation, ich war mit zwei Kumpels, ein Kumpel von mir oder von uns ist Bayern-Fan und dem haben wir zum Geburtstag Tickets geschenkt für Rom gegen Bayern, Champions League. Und muss man sich vorstellen, geilste Atmosphäre, ne? Bayern gegen Rom im Olympiastadion, Flutlicht, Pyro, Champions League-Hymne. Und dann nach dem Spiel ist es dann die Bayern-Mannschaft zur Kurve gegangen und dann gab es da übelste Diskussion, richtige Anfeindung. Thomas Müller hat sich noch weggedreht, hat so eine abfällige Geste gemacht. Dann dachte ich mir so, ey, das ist geil. Also
Die haben Probleme.
Die verlieren dir jetzt mal ausnahmsweise auswärts in Rom 1-0. Und die Fans gehen da voll auf die Barrikaden, während die Champions League-Hymne im Hintergrund läuft. Da dachte ich mir so, alles klar, ey. Das sind große Probleme. Wir leben mit unseren Kleinen. Korrekt. Aber das, was du eben gesagt hast, hatte ich letzte Woche gesagt und das ist es und ich habe es auch diese Woche beobachtet, man ist niedergeschlagen und regt sich auf und denkt sich, was für eine Scheiße und dann vergehen zwei Tage und am Dienstag ist diese Niederlage vergessen und denkst so, boah ja, jetzt bin ich wieder heiß und das macht den Fußball, glaube ich, besonders.
Das ist das, was für mich die alte Liebe ausmacht,
ja.
Ne? Was wir alle zwei Wochen wieder singen, alte Liebe. Ist genau das, dass man eben so einen Atomhals hat, warum auch immer, und zwei-, dreimal drüber schläft und dann da natürlich wieder hingeht und natürlich wieder den Optimismus mitnimmt.
Oder?
Ne? Und das ist die alte Liebe. Und es gibt auch 96-Fans, die diese alte Liebe nicht so in sich tragen, ne? Die jetzt eben zu Hause bleiben und sagen, ist ja alles schlecht und die spielen das Stadion leer. Aber doch die allermeisten wissen, was es ausmacht, diese alte Liebe in sich zu tragen. Geil. Grüße an Lukas.
Dann kommen wir zur nächsten Hörerfrage für die kommende Woche und wir hatten euch ja in den vergangenen Wochen gefragt, was so eure 96-Kneipen sind und jetzt wollen wir euch mal fragen, was so euer Ritual ist am Spieltag. Also startet ihr den Spieltag immer mit einem bestimmten Bier am gleichen Platz, an der gleichen Haltestelle, geht ihr immer ins gleiche Café, holt ihr euch immer den gleichen Snack, habt ihr irgendeinen Schal, den ihr seit Ewigkeiten tragt, der irgendwie für ein gutes Omen steht, irgendeine Klamotte, lasst uns wissen, wie euer Spieltag aussieht und was euch ein gutes Gefühl bereitet, wenn ihr in den Spieltag geht. Habt ihr denn etwas?
Also bei mir sind es die 96 Socken, die weißen mit dem schwarzen schlichten Logo, Hannes, die du mir vor ein, zwei Jahren mal geschenkt hast und die trage ich tatsächlich auch nur ins Stadion und die sind dann immer frisch gewaschen wieder und die ziehe ich dann morgens immer an, das sind meine Spieltagssocken und meistens bin ich irgendwie nochmal auf einen Kaffee oder auf ein Kaltgetränk oder was weiß ich bei Gottfrieds Kiosk in der Altstadt, das ist immer so mein Platz, wo ich dann nochmal hingehe, weil manchmal brauche ich einen Kaffee noch zum Wachwerden, manchmal ein Bierchen oder was auch immer. Ja. Da kriegt man alles. Sehr guter Laden.
Geil. Johnny?
An sich nehme ich immer meinen weißen Hannover-Liebschal mit.
Der uralten, ne?
Der meinen uralten, genau. Geil. Der sieht auch dementsprechend aus. Also weiß ist er noch, aber hat er auf jeden Fall mal einen anderen Weißton. ich würde nicht sagen, dass der irgendwie für mich persönlich Positives abruft. Da habe ich schon zu viel Negatives mit diesem Schal erlebt, als dass ich sagen würde, das ist ein gutes Omen. Rituale fällt mir eigentlich nur ein, dass ich wirklich jeden Spieltag heiß drauf bin, wer spielt. Also eine Stunde vor Spielbeginn wird ja meist bei 96 auf dem Insta-Kanal die Aufstellung gedroppt und so zwei, drei Minuten vorher fange ich da schon an, wild die Seite neu zu laden, um zu gucken, ob Kellmann spielt.
Das kann ich bestätigen, das macht er.
Damit dann der Tipico-Schein gemacht werden kann, oder?
Nee, was? Der Tipico-Schein steht meist schon vorher.
Ja.
Gerade auch in der Saison ist es unfassbar spannend. Woche für Woche hast du irgendwie eine andere Elf auf dem Platz. Das war auf jeden Fall die letzten Saisons nicht so krass. Da hast du irgendwo deinen Stamm gehabt, der dann Woche für Woche gespielt hat. Dementsprechend macht es aktuell Bock, sich auch da so ein bisschen drauf freuen zu dürfen, okay, wer überrascht mich jetzt? Und du?
Ja, ich habe auch überlegt. Also eine Klamotte, die ich immer trage, habe ich nicht. Ich habe auch einen uralten Schal, den ich mal irgendwann bekommen habe. Den habe ich schon ganz oft dabei. Sonst ist, glaube ich, einfach immer dieses morgens aufstehen, sich auf den Spieltag freuen, seine Kumpels zu sehen, Blödsinn zu schnacken, Bierchen zu trinken oder auch einen Kaffee zu trinken. Dann essen gehen, irgendwie irgendwo einkehren nach dem Spiel. Das sind immer so meine Rituale um den Spieltag rum. Und das macht diesen ganzen Tag auch so besonders, neben dem Spiel noch.
Ja, sind wir gespannt auf eure Antworten. Schickt sie uns gerne zahlreich zu bei Instagram. Lasst uns auch gerne, wenn euch der Podcast gefällt, wieder 5 Sterne da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Folgt uns, drückt auf die Glocke, dass ihr keine Folgen verpasst. Vielleicht kommt ja in den nächsten Wochen auch nochmal eine kleine Sonderfolge dazwischen. Lasst euch überraschen. Denn wir spielen aktuell da so in den Vereins-Podcasts auch noch zweite Liga, aber wir wollen mit euch aufsteigen in die erste Liga, zumindest von den Vereins-Podcasts, und dabei könnt ihr uns helfen und da sind wir gerade auf einem guten Weg hin, also lasst uns da gerne ein bisschen Liebe da und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei 96. Minute, bis dahin, Peace.
Ciao.